Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Hallo zu einer neuen Folge von unserem Reisepodcast. Für Sie so etwas wie die kleine Entscheidungshilfe für den nächsten Urlaub. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist von Beruf und ich stelle Ihnen hier auch die Leute vor, mit denen Sie reisen werden, ja? Noch lange bevor es losgeht oder bevor Ihre Route überhaupt steht. Alles durch die Bank weg, Reiseleiterinnen und Reiseleiter aus Leidenschaft, ja, die brennen für ihren Beruf, die haben mehr Fernweh als Sitzfleisch und kennen die Regionen, in denen sie mit ihnen unterwegs sind, natürlich bestens. Heute geht es für uns nach Tunis, die Hauptstadt Tunesiens, die vielleicht noch ein bisschen Geheimtipp ist, aber ich wette, nach dieser Folge ist sie das nicht mehr. Ich freue mich, dass Corinna Osterfehn heute wieder Zeit für uns hat. Hallo Corinna.
Sabah al-Khair, die Schönheit des Morgens. Ich grüße Sie.
Oh, ich kriege gleich Gänsehaut hier. Was für eine Begrüßung. Das klingt fantastisch. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, Corinna. Da haben Sie uns Dublin vorgestellt. Zwei, drei Worte über Sie. Vielleicht hat nicht jeder die Dublin-Folge gehört. Der Name lässt es vermuten, Sie haben auch niederländische Wurzeln, richtig?
Ja, das stimmt. Ich bin von Haus aus Niederländerin. Ich habe Eltern, die viel durch die Welt reisten, schon mit mir und meinem Bruder als Kindern. Und das hat uns angesteckt. Und somit hat mein Leben und meine Berufe und Berufung viel mit Reisen und anderen Ländern zu tun.
Jetzt muss ich mal nachfragen, was haben Sie denn da überhaupt gesagt gerade zum Anfang? Einen wunderschönen guten Morgen, wie war das nochmal?
Ja, die Schönheit des Morgens. Und würden Sie, wie unsere Gäste das dann auch in der Zeit können, dann hätten Sie antworten müssen mit Sabah al-Nur. Das heißt, die Schönheit des Lichts. Ist das nicht wunderbar?
Ist das wunderschön? Ist das eine Begrüßung, die man sich entgegenhaucht des Morgens, gleich nach dem Aufstehen?
Ja, es ist tatsächlich hocharabisch. Also In Tunesien wird nochmal ein bisschen anderes Arabisch gesprochen. Dann würde man sofort fragen, Labess, wie geht es Ihnen?
Okay, wie freundlich doch die Menschen dort unterwegs sind. Toll. Liebe Corinna, was haben Sie denn persönlich gemacht, bevor Sie in der Reisebranche aktiv waren?
Ich mache es immer noch. Also ich bin, würde man im weitesten Sinne sagen, Kulturanthropologin. Mhm. Ich habe Tanz und Choreografie studiert, habe Sozialwissenschaften studiert und dann auch Kulturwissenschaften. Und das hat mich unter anderem eben auch in arabische Länder geführt. Und ich bin seit 25 Jahren bei Studiosus während der semesterfreien Zeit hauptsächlich und bin da unterwegs und darf die Länder, die ich kenne und kennenlerne, dann auch führen für meine Gäste.
Und wir haben auch Glück, dass wir Sie erwischen, muss man sagen. Sie sind quasi gerade erst rein und stehen fast schon wieder vor der nächsten Reise, richtig?
Das ist richtig. Ich komme gerade aus Jordanien und bin kurz vor einer Irlandreise, auf die ich mich schon freue.
Toll. Es geht für uns jetzt in das Land, wo man sich so wunderbar begrüßt. Es geht in die Hauptstadt Tunesiens, Tunis. Eine Stadt, von der vielleicht nicht jeder gleich eine Vorstellung hat. Zunächst mal legen wir den Finger auf die Karte und schauen auf die geografischen Besonderheiten. Wo in Tunesien liegt Tunis? Welche klimatischen Besonderheiten haben wir beispielsweise durch die Lage?
Wir haben Tunesien, es liegt im Prinzip in diesem Zeigefinger, der ins Mittelmeer rein zeigt und genau dort im Norden, im sehr fruchtbaren Norden und im Winter eben auch regenreichen Norden, liegt die Stadt Tunis, die ursprünglich eine numidische, also wirklich uralte, eine der ältesten Städte auch des Maghreb ist, Nordafrikas ist und die auch die Hauptstadt der Phönizier war, Karthago. Und dort liegt es. Es liegt zwischen zwei Mittelmeerarmen, wenn man so will, also es ist umgeben vom Meer und hat durch diesen Fingerzeig, wenn man sich das so vorstellt, auch die Möglichkeiten, dass man wirklich ganz nah an verschiedenen anderen Orten ist, die die Stadt oder die Lage der Stadt Tunis auch für Reisende sehr attraktiv macht.
Sie kennen Tunis in- und auswendig, sind mit der Geschichte auch bestens vertraut. Was muss ich denn wissen über die Geschichte dieser Stadt? Denn die beginnt ja schon in der Antike. Sie haben es gerade angesprochen, damals noch im Schatten von Karthago.
Also ob man das wissen muss, weiß ich nicht, aber man darf sich darauf freuen, es kennenzulernen, weil es wirklich fassbar ist. Ja. Es ist eine von den, deswegen ist es UNESCO-Weltkulturerbe, es ist eine von den wirklich hervorragend erhaltenen, ganz authentischen, noch nicht vom Tourismus zu sehr veränderten arabischen Karawanenstädten. Das heißt also, bevor die Numidier das gegründet haben und Karthago als Stadt war, das ist ganz in der Nähe, kamen ja dann die Araber und haben sehr, sehr schnell den Maghreb bis nach Spanien hin zum Kalifat, Andalusien, Al-Andalus haben das ja dann erobert und haben, wenn man so will, eine Linie von Karawanenstädten gegründet. Das waren Händler. Mhm. Und das sieht man dieser Altstadt bis heute noch an. Normalerweise hat so eine tunesische Altstadt, davon haben wir sehr, sehr viele, eine Burg, eine Kasbah, die ist jetzt nicht mehr erhalten, eine Stadtmauer. Einen ganz typischen Aufbau einer arabischen Stadt, das sehen wir in Tunis, in vielen anderen tunesischen Städten wunderbar, im Zentrum auf eine Moschee und natürlich auch Märkte.
Wie steht es aktuell um die politische Situation in Tunis? Also wie stabil ist die Lage? Ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig für eine Reise dorthin.
Also die Lage ist stabil. Das ist ein sehr sicheres und stabiles Land. Es ist auch deswegen höchst attraktiv für deutsche Firmen, dort zu investieren, was auch stattfindet. Nichtsdestotrotz kann man nicht verschweigen, dass der hervorragende demokratische Prozess, den dieses Land bewältigt hat, nach der Jasmin-Revolution in bester Art und Weise eine wunderbare neue Verfassung gemacht hat, im Moment leider von dem neuen Präsidenten Kais Saied unterlaufen wird. Das heißt, das wirklich Tragische dann im Tourismus ist ja, dass wenn wir Diktaturen haben, es für Reisende immer sicher ist. Ja. Für die Bevölkerung ist es natürlich zwiegespalten. Die einen begrüßen, dass wir jetzt wieder eine festere Hand haben. Die anderen sehen natürlich den Demokratieprozess, und das würde man als Europäer auch so sehen, den Demokratieprozess als im Moment sehr schwierig.
Aber es gibt vielleicht ein Fünkchen Hoffnung, denn Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass die Frauen dort in Tunis das Sagen haben, auch Frauen dafür verantwortlich sind, dass beispielsweise die Stadt in ihrer Form, so wie man sie heute erlebt, erhalten geblieben ist. Ist das richtig?
Das ist in der Tat so, und auch daran wird Kais Saied nichts ändern. Es hat er auch ganz klar gesagt, dass die Rolle der Frau in Tunesien weiterhin stark bleibt. Wir haben ja zwei Diktaturen gehabt. Das ist in den 50er Jahren, 1956 wurde es unabhängig, und der erste, Habib Bourguiba, dessen Straßen man überall findet, den Namen wird man begegnen. Und die Nachfolge Ben Ali ist einigen Zuhörern vielleicht noch bekannt, durch die Revolution ist ja gestürzt worden. Die haben beide ganz stark die Bildung der Frauen, die Frauenrechte unterstützt. Und für tunesische Männer ist es auch ganz klar, dass sie stolz drauf sind, das ist spannend, dass sie stolz drauf sind, dass ihre Frauen gestalten können. Ihre Frage hat sich bezogen auch auf die Stadt Tunis. Mhm. Als man diese Unabhängigkeit hatte, wollte sich der Staat natürlich ganz modern gestalten und wollte eine Autobahn von Nord nach Süd durch die Altstadt in Tunis machen. Karawanenstädte sind immer oben am Berg. Also die Stadt Tunis geht schon oben den Berg runter Richtung Meer. Und das wurde verhindert von einer Gruppe von aktiven Frauen. Die Bildung, würde ich behaupten, die Schulbildung in Tunesien ist die beste im arabischen Raum. Das heißt Maghreb, Ägypten und arabische Halbinsel. Und es ist auch das einzige Land in diesem Raum, was wirklich auch eine Pflichtschule hat. Also wir können es öfters lesen. Ja. Das wird auch in Jordanien behauptet. Aber ein Kind, was auf dem Feld bleibt, wird von der Polizei geholt und in die Schule gebracht. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und in diesen Ländern allgemein, da ist Tunesien nicht das einzige Beispiel. Die Frauen in der arabischen Welt sind die Gewinnerinnen auch eines Bildungssystems. Es sind diejenigen, die am meisten studieren.
Was wäre denn ganz allgemein ein Wesensmerkmal der Menschen in Tunis?
Ich würde das erstmal ganz für Tunesien sagen, wie Sie das auch schon gesagt haben, sehr offen, sehr freundlich.
Ja.
Das ist im besten Sinne ein konservatives Land. Ich würde es mal so vergleichen mit den 70ern bei uns, was jetzt auch diese Stellung der Frau angeht. Von einer hundertprozentigen Emanzipation kann man da noch nicht sprechen, aber von einer sehr, sehr starken öffentlichen, wichtigen Rolle. Und für mich, ich arbeite in vielen arabischen oder muslimischen Ländern, ich habe da noch nie Probleme als Frau gehabt, das mal vorneweg. Mhm. Aber hier im Speziellen sind die tunesischen Männer auch sehr weiche, sehr freundliche, sehr harmoniefreudige Männer. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Wie auch überhaupt diese Gesellschaft versucht, immer einen sozialen Konsens zu finden. Und Tunis oder der nördliche Teil dieser Agglomeration, die ja 2 Millionen Einwohner hat, ist extrem modern auch. Es gibt viele Intellektuelle, es gibt Literatencafés, es gibt Kulturzentren, es gibt das Bemühen, das auch zu öffnen. Und das auch, wir haben viele Franzosen, die das Wochenende dann an den Stränden, gerade da nordwestlich von Tunis, verbringen, um da Party zu machen. Also auch das ist durchaus ein Wirtschaftsfaktor der Stadt Tunis.
Das klingt alles wahnsinnig sympathisch und das klingt, als müsste man direkt sein Köfferchen packen und losziehen. Also wie willkommen kann man sein in einer Stadt? Großartig. Reden wir mal darüber, liebe Corinna, wie sich Tunis den Touristen präsentiert. Das ist ja das Besondere und auch etwas, warum Sie speziell diese Stadt so lieben. Zum einen der Kontrast zwischen der orientalischen Altstadt und zum anderen ja diese eher europäisch anmutende Neustadt. Gerade die Altstadt hat es Ihnen ja besonders angetan. Malen Sie uns doch mal ein Bild, ja, eins aus Tausend und einer Nacht vielleicht, zum Beispiel von einem Markttag in der Altstadt von Tunis. Was erleben wir da, Corinna?
Also wir haben jetzt diese Karawanenstadt, die vom Berg oben nach unten geht und mehr oder weniger im oberen Zentrum ist die zweitwichtigste und älteste Moschee des Maghreb, die Sitouna-Moschee, und um sie herum, ganz klassisch noch, wie in Tunesien gut noch zu sehen, wie eine Zwiebel breitet sich jetzt diese Stadt aus. Und drumherum sind erstmal die besonderen, die reinen, die Harem-Viertel. Das heißt, da ist der Goldschmuck-Souk. Dieser Goldschmuck-Souk beispielsweise hat bis vormittags eine Börse. Das heißt, Menschen kommen dahin und kaufen und verkaufen, Privatleute. Und die Verkäufer untereinander gehen dann mit solchen kleinen Tabletts mit rotem Samt von Geschäft zu Geschäft und verkaufen dann beispielsweise wieder. Da muss man sich das vorstellen. Also ich bin eine Frau, ich habe jetzt Goldohrringe zu verkaufen. Ich gehe zu dem Händler, dem meine Familie verbunden ist, der aber kein Spezialist für Ohrringe ist. Der nimmt die Ohrringe entgegen und geht dann wieder zu dem anderen Händler, der eher Ohrringe verkaufen würde. Also das kann man beobachten.
Mhm. Ein gut funktionierendes System, ganz offensichtlich.
Noch traditionell. Also das ist das, was mir wahnsinnig gut an dieser Altstadt gefällt. Natürlich ist sie auch offen für Touristen und die Belange der Touristen mit sehr schönen und auch schön orientalisch, das ist ja eine Vorstellung, die wir haben, orientalisch ausgestatteten Cafés und Geschäften. Aber sie ist eben eine funktionierende Altstadt, auch nur mit Bewohnern, die in dieser Stadt leben. Ah, ja. Im Gegensatz zu Marrakesch, was auch eine wunderschöne Altstadt ist, aber eben sich auch gewandelt hat durch Menschen, die nicht mehr in der Altstadt wohnen wollen und die Riads dann auch an Franzosen, Deutsche und so weiter verkauft haben. Und das ist eben in der Tunis-Altstadt nicht der Fall. Es gibt den Parfümsouk. Mhm. Es gibt direkt um die Moschee, dieser reine Bezirk, gibt es Geschäfte, da gehen wir auch dran vorbei, wo man sehen kann, wie die Hochzeitskultur in diesem Land funktioniert, was man da hat, was man als Geschenk gekauft, was man als Geschenk mitbekommt. Das wird da alles angeboten. Natürlich gehört die Henna-Zeremonie dazu, die vielleicht einige Zuhörer kennen, auch aus dem Türkischen. Das gilt ganz wichtig für diese ganze muslimische Gesellschaft. Und danach kommt der nächste Souk und dieser Souk ist der Gewürzsouk und da kaufe ich immer ein.
Toll. Seit 1979 gehört Tunis zum Welterbe, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Das heißt, allein in der Altstadt wird es auch keine Veränderung geben, ja? Also da wird auch alles bleiben, so wie Sie es beispielsweise kennen.
Das ist so, ja. Es gibt also diesen Verein immer noch. Es ist ja auch eine Vorgabe der UNESCO, dass da nichts verändert wird. Und es ist, Sie haben es vorhin genannt, schon ein Geheimtipp. Wir haben in Tunesien recht wenig Reisen, weil Tunesien auch keine gute Hand hat in der Werbung. Also sie wirbt mit Strandurlaub. Und das ist ja eigentlich das Spannende, weil wir haben tatsächlich Hotels am Strand. Unsere Gäste sollten die Badehose und den Badeanzug einpacken. Aber wir haben in der Nähe orientalische Städten. Tunis ist eine davon, Sousse, Kairouan und so weiter. Und wir haben unglaublich tolle archäologische Orte, die zu besuchen sind. Karthago ist einer davon, beziehungsweise was die Römer davon übrig gelassen haben. Aber nicht nur. Ganz in der Nähe, das macht es auch attraktiv, ist eine der schönsten Städte im Mittelmeer, die ich kenne. Sidi Bou Said, eine Künstlerstadt, die traumhaft ist, in der ich auch schon Wochen verbringen durfte, in einem Haus mit Dachterrasse. Das ist natürlich immer wunderbar. Also der Orient empfängt uns, aber auch das Moderne, auch alle Dinge, die man durchaus auch als Studienreisegast haben und nutzen und genießen kann, wie eben das Meer und darin zu baden oder daran zu sitzen mit einem schönen Cocktail. Das alles kann man in und mit und um Tunis erfahren.
Kann ich mir gerade direkt wunderschön vorstellen. Wie ausgebaut ist eigentlich die Infrastruktur? Soweit ich weiß, haben Sie da auch eigentlich nur gute Erfahrungen, oder?
Ich kenne ja jetzt Tunis und Tunesien auch schon seit über 20 Jahren und da gibt es große Prozesse auch schon in der Zeit von Bourguiba, wo man, weil es ja ein Zeigefinger ist, das heißt, es gibt natürlich Schmalstellen, wo man Autobahnen gebaut hat. Die Japaner haben vor vielleicht 10 Jahren eine riesengroße Umfahrungsbrücke, eine sehr elegante Brücke gebaut. Mhm. Jetzt gerade fertig geworden ist von den Chinesen gebaut eine Magnetbahn, die in die Vororte geht. die Altstadt und die Champs-Élysées, also man muss sich vorstellen, man hat die Altstadt oben am Berg, geht runter, kommt zu einem der alten Stadttore, die Richtung Meer führen, an dem zum Beispiel auch Karl der V., der dort Handelsbeziehungen hatte, durch ist. Und von dort ist die Stadt im 19. Jahrhundert, eine Belle Époque-Stadt, entstanden. Und das ist die Champs-Élysées. Und diese Champs-Élysées, die heißt natürlich Habib Bourguiba, ist voll. Also da kann man mit dem Auto nicht hin, das geht nicht. Mhm. Also da ist es voll. Ansonsten haben wir in diesem unteren Teil, der ja jetzt so eine Belle Époque-Stadt ist, um 1900 gebaut, eine Straßenbahn auch. Also die Franzosen haben da eine Straßenbahn gebaut, die noch funktioniert und die da scheppernd auch durchfährt. Und es gibt ein sehr ausgebautes Bus- und Taxisystem und auch eine S-Bahn. Die S-Bahn ist jetzt so schnell, dass man nebendran Blumen pflücken kann. Das muss man sagen. Ja, ist nicht so schnell. Aber man kommt wirklich auch in die von mir genannte Stadt City Bouzaïd ohne Probleme. Mhm. Wir werden die Stadt besuchen mit unseren Gästen, aber man kann auch hingehen, was ich persönlich auch immer mache, so eine Reise noch verlängern. Und auch in diesem Raum sich ganz ohne Probleme dann selbst fortbewegen. Das ist nicht schwierig.
In welchen Branchen arbeiten eigentlich die Einheimischen? Also vermutlich ja auch eher in der Tourismusbranche, möglicherweise Olivenöl, Textil- oder Autoindustrie?
Tatsächlich, ja. Es gibt eine Autofirma und es ist Finanzzentrum erstmal für ganz Tunesien. Es wird auch das Finanzzentrum auch der Länder links und rechts eben. Libyen ist ja zusammengebrochen. Das heißt, wer investieren will oder eben Geldgeschäfte machen will, wird sich an Tunesien orientieren. Und auch für Algerien ist Tunis ganz wichtig. Dann haben wir dort einen wichtigen Hafen, die Fischerei. Man nennt es die Blaufischerei, also Thunfisch, Makrele, Sardellen. Man kann wunderbar Sardinenbüchsen oder Makrelenbüchsen als Souvenir mitnehmen. Mhm. Schmecken sehr, sehr gut. Olivenöl haben sie genannt, das ist ein wichtiger Exportartikel. Aus dem Süden kommen noch Bodenschätze, aber dieses Land hat kein Öl. Und das halte ich ganz persönlich für wichtig und richtig, weil wenn das Öl weg ist, ist ein Loch da. Ja. Dieses Land muss schauen, wie es selbst wirtschaftlich besteht. Und die Rechtssicherheit in diesem Land ist sehr, sehr gut und sehr hochwertig. Wie gesagt, das ist der Grund, warum eben auch deutsche Firmen da investieren. Zum Beispiel die Firma Liebherr, die dort eben auch südlich von Tunis eine Fabrik hat.
Jetzt haben wir gerade über die Arbeit gesprochen. Reden wir doch mal über den Feierabend. Was machen denn die Tunesier oder die Menschen in Tunis, wenn sie fertig sind mit ihrem Tagewerk? Wie verbringen die ihre Freizeit?
Das machen sie auch vor der Arbeit, im Kaffee sitzen. Ach. Im Kaffee sitzen, ja. Und da haben wir natürlich ganz traditionelle Cafés, wo man sieht, dass eher Männer dort sind, die dort Freunde treffen. Das wäre überhaupt gar kein Problem, sich dazu zu setzen, sondern das ist wie in jedem deutschen Dorf auch. Da gibt's Kneipen, wo jetzt eher die Männer zusammensitzen. Es gibt wunderschöne Cafés mit ohne Dachterrasse, mit Essen, ohne Essen, wo man sich trifft. Wenn man Geld hat, geht man essen. Mhm. Und da gibt es eben diese Habib Bourguiba, die Champs-Élysées. Dort hat es Cafés und Restaurants, die für die Tuneser mehr attraktiv sind als die Altstadt, weil natürlich das ist alt, ja. Hm. Und diese Champs-Élysées, dort kann man also wunderbar eben auch selbst flanieren als Gast und dieses Leben beobachten, wenn die Familie mit ihren ganzen Kindern und Frau und Schwester und was weiß ich dahin gehen. Und die Schüler gehen auch nach der Schule immer unten an diesem Platz, wo dieses alte Tor ist, Bab el Bahr, wo Karl der V. eben auch war. Dort ist ein großer Platz mit vielen Cafés und dort werden wir die Schüler sehen, die dort Mittagspause machen.
Wie trinkt man eigentlich den Kaffee in Tunis?
Es ist tatsächlich keine große Teekultur, wie man das jetzt aus Marokko kennen würde oder aus der arabischen Halbinsel. Man trinkt Kaffee und zwar mit Milch und der heißt direkt. Warum? Französisches Erbe.
Klar. Warum sind eigentlich gerade Cafés sozialer Dreh- und Angelpunkt? Also man könnte ja Gäste oder Freunde auch zu sich nach Hause einladen, beispielsweise.
Das findet in der arabischen Gesellschaft überhaupt nicht statt. Wir haben, und das werden wir auch sehen, wenn wir solche Häuser, die heute Museen sind, besuchen, diese Häuser haben. Entweder sie sind groß, einen Bereich, der so ein kleiner Empfangsraum ist, in dem man dann sitzt. Die Türen haben in diesen Altstadthäusern zwei Klopfer, einen hellen für die Frauen, einen dunklen für die Männer, sodass also, wenn der jeweilige Klopfer gemacht wird, entsprechende Frau oder ein Mann hinkommt, die Tür öffnet und dann in diesem Aufenthaltsraum sich trifft. Man geht nicht weiter, man kommt nicht weiter. Es gibt keine Möglichkeit. Mhm. Interessanterweise, das sieht man auch sehr gut, sind die Fenster in den Vierteln in der Altstadt, auch in anderen Altstädten, immer so gemacht, dass man nie in ein anderes Fenster schaut.
Ach.
Es ist also absolut geschlossen. Das heißt, das Leben findet außerhalb des Hauses statt. Das Familienleben im Haus,
ja.
Da können durchaus Verwandte kommen, aber niemand, der nicht verwandt ist. Es findet außerhalb statt. Mhm. Das ist teilweise auch in Frankreich so, nur mal nebenbei. Also man ist auch nicht sofort Gast in Frankreich in einem Haus.
Ja.
Wir Deutschen sind da sehr einladend. Das ist eine große Kultur, auch weil wir natürlich kalte Monate haben. Da findet vieles im Haus statt. Und das öffentliche Leben in arabischen Städten ist ein extrem soziales, eine starke Verbundenheit. Man sieht auch immer, gilt auch für Schwarzafrika, Männer, die Hand in Hand laufen. Man ist sich sehr schnell sehr verbunden. Und das pflegt man eben dann auch. Und deswegen ist die Kaffeekultur und die Restaurantkultur so stark.
Das kann man aber noch gut verstehen. Corinna, wie ist das eigentlich mit den Kindern? Also bei uns in Deutschland werden ja Kinder in Cafés oder in Restaurants oftmals, ja, vorsichtig gesagt, als störend empfunden. Beispielsweise unvorstellbar für die Italiener. Ja, da gehören ja die Kinder dazu und dürfen dabei sein. Wie ist das in den arabischen Ländern oder speziell in Tunis? Welche Beobachtungen haben Sie da gemacht?
Im Prinzip wie in Italien. Ich beobachte was anderes, was viel auffälliger ist, aus meiner persönlichen Sicht, dass die Kinder da rumwuseln, ist klar, sondern ich sehe, dass Alte und Behinderte mitgenommen werden.
Oh,
also ich sehe, dass Kinder die Alten spazieren führen oder im Rollstuhl durch die Gegend führen, auch Behinderte, das gehört dazu. Also für die arabische Gesellschaft zum Beispiel, das wirft man dem Westen auch vor, ist überhaupt nicht vorstellbar, dass man einen Senior in ein Heim macht. Mhm. Das ist gar nicht drin. Das heißt, die Rolle der Kinder, auch der Kleinkinder, und das übernehmen sie auch, ist, sich um die Großeltern, Onkels, Tanten, also die Älteren zu kümmern.
Das klingt toll, finde ich super spannend. Was erleben wir in Tunis? Was müssen wir gesehen haben, Corinna, wenn wir mit Ihnen unterwegs sind? Die alten Stadtmauern von Karthago, die osmanischen Gräber oder den Louvre von Tunis. Ich habe da mal so ein paar rausgezogen, jetzt vermutlich lange nicht genug. Aber was lässt Ihr Herz möglicherweise höher schlagen?
Das sind für mich zwei Sachen. Das eine ist, in der Altstadt gibt es den Souk des Cheshire. Das ist was ganz speziell Tunesisches. Mhm. Wir haben ältere Herren, die sieht man, die tragen einen roten Hut. Wer zu viel gesagt, es ähnelt an den Fes, aber es ist tatsächlich kein Fes. Es kommt aus der algerischen Tradition. Es ist ein Filzhut und den tragen ältere Herren, wenn sie etwas darstellen wollen. Nur mal zu zeigen, dass man was ist oder was geworden ist. Aber der Kauf kostet 30 Dinar, 20, 25 Euro für uns. Also es ist für uns sehr wenig Geld.
Okay.
Und in diesem Souk des Cheshire werden die hergestellt. Das sind also 17 handwerkliche Schritte. Dieser Souk des Cheshire ist wunderschön. Es ist auch ein geschlossener Souk. Und die alten Cheshire-Hersteller sterben langsam aus. Ich erlebe aber diesen Souk seit 20 Jahren, wie er sich verändert. Man hat ihn eben auch als Kaffeeort genommen. Und ich erlebe, dass inzwischen wieder neue Cheshire-Händler dort sind. Also es lebt noch fort. Zumal inzwischen auch die Frauen, moderne Frauen, diese Cheshire auch angefangen haben zu tragen. Also in ihrer Mode übernehmen.
Ach, toll.
Dann nicht in Rot, sondern in Beige oder in Braun.
Mhm.
Und das andere ist das Bardo-Museum. Und das Bardo-Museum ist dreierlei toll. Das ist erstens mal im alten Bey-Palast, also im alten, das war ja Osmanisches Reich, Statthalterpalast. Räumlich ist es wunderschön. Ausstellungsräume sind auch im alten Haremsbereich, wo man auch mal zeigen kann, was mit Harem gemeint ist. Also das heißt ja rein und verboten. Daher kommt unser Begriff Harem von Harem. Zweitens haben wir dort noch das, was die Römer übrig gelassen haben von Karthago. Und damit auch ein Schiff, ein Handelsschiff der römischen Zeit, was komplett mit der Ware gesunken ist und gehoben wurde. Man sieht also, gerade für Menschen, die kaufmännisch interessiert sind, was haben die Leute damals gekauft und verkauft.
Mhm.
Und das Letzte sind die Mosaiken. Das sind wirklich die tollsten Mosaike, die ich kenne im ganzen römischen Reich. Deswegen, weil diese Gegend so fruchtbar war und sie war damals Oliven- und Kornkammer des gesamten römischen Reiches. Die Menschen haben unglaublich viel Geld ausgegeben. Wir haben hochgradige Spezialisten und wir haben zum Beispiel auch, das kann ich zeigen, zumindest bei meiner Führung, auch die Fortentwicklung von einer Idee von Moderne auch in dieser römischen Kultur. Danach wird das, auch weil das Christentum kommt und andere Vorstellungen hat, nicht mehr weitergehen. Und wir haben Mosaiken, die war ja alles Bodenware. Ja. Wir haben Mosaiken, zum Beispiel eins, das sieht aus wie ein Tigerfeld, was vor dem Bett liegt. Und man muss wirklich nah rangehen, um zu sehen, dass es Steine sind und nicht ein echtes Fell. Also es ist unglaublich beeindruckend. Und ja, das ist der Louvre von Nordafrika. Das ist wirklich ein tolles Museum.
Jetzt haben wir einiges gesehen. Ich merke, die ersten Gäste, die bekommen den ersten Hunger. Lassen Sie mich raten, gegessen wird vermutlich im Café oder
so
gibt
es
möglicherweise Restaurants, die Sie empfehlen können?
Also wir haben in Tunis vor allen Dingen zwei Altstadtpaläste. Das waren alte Handelshäuser, die heute Restaurants sind, wunderschön sind, die ich auch privat schon lange kenne.
Ja.
In das gehen die Tuneser, wenn sie Geschäftsfreunde haben oder wenn sie Geld haben. Die sind natürlich nicht ganz günstig. Wir sind in einem Haus und haben da seit kurzer Zeit eine wundervolle Begegnung. Nämlich, wir haben Studentinnen, Studenten, meistens kommen tatsächlich Frauen, die der deutschen Sprache insofern mächtig sind, weil sie sie lernen vom Goethe-Institut, mit denen wir zusammen essen. Also da sitzt dann immer eine Studentin, ein Student an einem Tisch mit den Gästen und es geht darum, sich auszutauschen. Und mir gefällt dieser Abend ganz besonders, weil es ein sehr gutes Essen ist. Sie wollen natürlich wissen, was wir essen, das sage ich Ihnen gleich. Ja.
Natürlich.
Und es ist ein wunderschönes Ambiente, es ist ein gutes Essen und mich rührt eben auch, dass ich feststelle, dass es auch für unsere Gäste aus dem Goethe-Institut ein wirklich reicher Abend ist, also die sich jedes Mal freuen, ja, wie der Abend für sie gelaufen ist.
Gibt es diese Begegnung wirklich für alle Gäste und jedes Mal?
Ja, das gibt es. Wir haben bei Studiosus ein großes Konzept seit vielen Jahren. Bei Reisen, die mindestens 8 Tage haben, mindestens eine Begegnung. Mhm. Wir haben auch in Tunesien verschiedene Begegnungen gehabt. Und das ist eine für mich der wirklich auch berührendsten, weil ich sehe, dass das auch für die andere Seite eine spannende Sache ist.
Schön.
Ja.
Ja, und Information aus erster Hand und ein netter Austausch. Also was kann es Schöneres geben? Traumhafte Vorstellung, wirklich großartig. So, jetzt habe ich wirklich ein Loch im Bauch, jetzt müssen wir über
Essen reden. Was isst man? Ganz klar Couscous, das kennt ja jeder, gibt es in verschiedenen Formen. Wichtig sind aber erstmal die Vorspeisen, ja, und da haben wir etwas, was auch viele Gäste kennen, das ist die Kichererbsenpaste Hummus genannt. Dann etwas, was ein bisschen auch bekannt ist, das isst man auch auf der arabischen Halbinsel, das ist Aubergine, die gegrillt ist, Meshouya. Ist das Ganze nochmal ein richtig scharf, also mir ist es zu scharf, da wird dann Paprika und Aubergine gegrillt mit scharfen Gewürzen, das weniger scharf ist Baba Ganoush, also das kennen vielleicht einige Gäste und Meshouya heißt der Spieß auf Arabisch und das ist dann gegrillt mit scharfer Würze. Und es gibt einen Salat, der im Maghreb anders aussieht, Taboulet heißt der. In der arabischen Halbinsel ist es ein Petersiliensalat, hier ist es ein Salat mit Weizengrieß, Rosinen, Pfefferminze, Tomaten vielleicht, Paprika. Kann man in Frankreich auch finden, weil wir viele Tunesier in Frankreich haben.
Ja.
Und eine Besonderheit, die Brik heißt, das ist ein Filo-Teig, ein ganz dünner Teig, der wird eingeschlagen wie so eine Dreieckstasche, so groß wie ein kleiner Teller. Nicht so klein wie Samosa, so groß wie ein kleiner Teller. Und da sind verschiedene Füllungen drin mit einem Ei und das wird frittiert. Und das ist eigentlich das, was man unterwegs isst, was auch die Schüler essen sehr viel. Die essen Sandwiches, Schwarma, das ist halt wie so Döner, aber eben auch Brik. Das ist für den kleinen Hunger.
Mhm. Was trinken die Tuneser dazu? Gibt es da möglicherweise zum Abend doch einen Wein, wie es ja in einigen Haushalten doch auch in Europa gang und gäbe ist?
Also wir haben natürlich Tuneser, die sind laizistisch. Das ist neben der Türkei, ja, das einzige wirklich laizistische Land. Das heißt, wir haben eine Gruppe, Schicht von Tunesern, die sehr pro-westlich sind, die würden Wein trinken. Ansonsten haben wir natürlich eine muslimische Gesellschaft, die wird keinen Wein trinken, ja, aber tatsächlich, und das empfehle ich auch unseren Gästen, haben wir hervorragenden Wein in Tunesien. Die Franzosen haben dort in der südlich von Tunis befindenden Krombalia-Ebene, so eine sehr, sehr fruchtbare Ebene, schon Weingüter ausgebaut. Heute ist es in italienischer Hand. Und das sind durchaus auch Weine, die wir in Weinhandlungen in Deutschland finden können, so eine Klasse haben. Die Weißwein, Rosé und sehr, sehr guten Rotwein.
Was muss ich denn wissen über die Reisezeiten nach Tunis? Also wann ist die beste Zeit, die Stadt zu erleben? Wann sollte man es vielleicht besser bleiben lassen?
Die Sommermonate sind natürlich zu heiß. Ja. Das heißt, also bis Mitte Mai kann man gut reisen. Wenn manche Wärme mögen, um die 30 Grad, kann auch September interessant sein. Aber eigentlich Oktober, November, Dezember. Ich ganz persönlich reise sehr gerne im Mittelmeerraum im Dezember. Mhm. Januar, Februar bis Mitte März ist sehr regenreich, sehr stürmisch. Wir haben auch schon Reisen im Februar gehabt, die sind durchaus angenehm, aber man kann in Regenfälle kommen. Also ich würde ab Mitte März, vor allen Dingen April, Mai sind tolle Reisemonate.
Gibt es irgendetwas, auf das ich achten muss als Reisender mit Blick auf Gesundheit, Kultur, Religion möglicherweise?
Gar nichts. Also es ist ein sehr niedrigschwelliges Land, wenn ich sage, dass es auch für 2-3 Orte im nördlichen Teil am Mittelmeer Partyorte für die Franzosen sind. Es ist wirklich sehr niedrigschwellig.
Ja.
Man bekommt das Visum in den Pass, wenn man anreist. Man braucht keine Impfungen. Es ist, das muss man offen sagen, ein Land, was im Moment Probleme hat unterwegs, wenn man reist, mit Müll, wie bei uns an der Autobahn, Müll, was da rumliegt. Das ist wirklich ein Problem im Moment. Das hat der Staat mal mehr, mal weniger im Griff, aber ansonsten ist es ein sauberes Land. Und ich persönlich esse auch alles. Das müssen die Gäste wissen, wie sie das machen. Aber in Indien würde ich es nicht machen, aber in Tunesien esse ich auch die Salate und die Kaltspeisen. Kein Problem.
Dann die letzte Frage nach unserem Ausflug nach Tunis. Corinna, wann ist denn für Sie der Punkt gekommen, nach einer solchen Reise, wo Sie sagen, mehr intensiver Leben geht nicht? Also hier waren wir wirklich ganz nah dran am Leben, an der Kultur, auf ehrwürdigem Boden in der ältesten Stadt Tunesiens.
Ich halte viel davon, dass unsere Gäste freie Zeit haben. Ich denke, dass es wichtig ist und es kann man in Tunis wunderbar, dass man durch diese Altstadt auch Strom hat. Und der große Vorteil, also für Menschen, die Angst haben, dass sie sich verlieren, ist, dass es von der Situna-Moschee, wo ich persönlich dann auch meine Gäste erstmal in die Mittagspause entlasse, einen geraden Weg runter zu diesem Tor geht. An dem sind natürlich dann auch Cafés und auch touristische Geschäfte, mehr oder weniger, auch traditionelle Geschäfte, die zum Beispiel die Berber-Schmuck haben, die existieren da auch noch. Und wenn man links und rechts in die Gassen geht, kommt man verhältnismäßig schnell auch zu den privateren Orten oder auch zu Stadtpalästen, die offen sind. Das ist eigentlich der Moment, wo man das ohne Gefahr wirklich auch nicht zu touristisch, das ist wirklich ein Geheimtipp, eine Altstadt erleben darf, die ungefährlich ist, auch als alleinreisende Frau, ich brauche kein Kopftuch, überhaupt gar kein Problem ist.
Das macht neugierig. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Heute mit Corinna Osterfehn und ganz viel Geschichte, Kultur und ja, dem puren Leben in Tunis. Liebe Corinna, vielen, vielen Dank für die spannende Geschichte und das Gespräch.
Shukran jaziran.
Das war jetzt was zum Schluss?
Das hieß herzlichen Dank auf Arabisch.
Toll, vielen, vielen Dank. Und wenn Sie zu Hause oder unterwegs noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen, die Metropolen, die Sie besuchen werden, dann gehen Sie auf studiosus.com. Dort gibt es eine Menge Infos zu allem, was Sie wissen müssen, sollten, bevor es losgeht. Ich wünsche eine gute Reise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.